Herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Sie haben uns Material geschickt, das es wirklich in sich hat. Es geht um generative KI, also diese Tools, die Code schreiben können, und wie das mit Open Source Software zusammenspielt. Unser Fokus heute: die rechtlichen Fallstricke für Unternehmen nach deutschem Recht. Wir stützen uns dabei auf einen Artikel von Markus von Welser aus der GAU 2024. Unsere Mission sozusagen: wir wollen für Sie klären, ob es rechtlich eigentlich okay ist, Open-Source-Code zum Training von KI-Modellen wie GitHub Copilot zu nutzen. Das ist ja für viele Firmen gerade eine ganz heiße Frage.
Absolut, da prallen ja wirklich Welten aufeinander. Auf der einen Seite diese ja disruptive KI-Technologie und auf der anderen die etablierte Open-Source-Welt mit ihren eigenen Regeln, ihrer eigenen Philosophie. Und für Unternehmen, die solche KI-Tools entwickeln oder auch nur einsetzen, ist es halt absolut entscheidend, diese rechtlichen Grauzonen zu verstehen. Da geht es um Compliance, Risikomanagement, letztlich um die Sicherheit des Geschäftsmodells.
Okay, dann steigen wir mal ein. Generative KI für Code, GitHub Copilot ist so ein Beispiel, basiert auf GPT-Modellen, sagen Sie. Und der Knackpunkt, der ja auch schon zu Klagen führte: das Training erfolgte mit riesigen Mengen Code, viel davon Open Source.
Richtig. Und um das rechtlich zu bewerten, müssen wir zumindest kurz verstehen, wie diese Dinger funktionieren. Nicht zu technisch, keine Sorge, aber so, dass wir die urheberrechtlichen Punkte erkennen.
Worauf kommt es da an? So ganz grob.
Im Grunde sind das neuronale Netze, die lernen Muster aus Daten, hier eben Code. Dieses Lernen heißt, die Verbindungen im Netz, die Parameter, die werden angepasst. Das Wissen steckt dann in diesen Gewichten. Und was fürs Urheberrecht wichtig ist: das Modell lernt nicht nur abstrakt, sondern speichert Informationen über die Struktur, oft sogar ganz konkrete Codeschnipsel, in diesen Gewichten. Es verinnerlicht den Code gewissermaßen.
Heißt das, der Originalcode ist dann noch irgendwie drin im Modell? Nicht als Text, aber?
Genau, nicht 1.1, aber als Repräsentation. Der Code wird zerlegt in Token, dann in Zahlen umgewandelt, Vektoren, die Bedeutung und Kontext tragen. Die Transformer-Architektur, seit 2017 eigentlich Standard, nutzt dann diese Aufmerksamkeit, um zu verstehen, was zusammengehört. Und wichtig ist das Kontextfenster. Wie viel Code schaut sich das Modell auf einmal an? Bei GPT-4 bis zu 128.000 Token. Je größer das Fenster, desto wahrscheinlicher, dass es längere, spezifische Codeteile aus dem Training lernt und später auch wieder sehr ähnlich oder identisch ausgibt.
Okay, das klingt schon nach einem potenziellen Copyright-Problem. Und GPT ist ja dafür gemacht, Code zu erzeugen, richtig?
Exakt. Das sind die Coder-Modelle. Die sagen das wahrscheinlichste nächste Token vorher und generieren so neuen Code, der natürlich stark von dem Gelernten geprägt ist.
Verstanden. Das war die KI-Seite. Jetzt zu anderen. Open Source Software, OSS. Quellcode ist offen, jeder darf ihn nutzen, ändern, weitergeben, aber eben nur unter bestimmten Bedingungen. Die stehen in Lizenzen wie GPL, MIT, Apache. Und der Artikel fokussiert sich auf die GPL V2, die General Public License Version 2. Linux-Kernel zum Beispiel. Und dieser Code, den Menschen lesen können, der wird eben massenhaft fürs KI-Training genutzt.
Und diese Lizenzen, das muss man betonen, sind keine netten Hinweise. Das sind knallharte Verträge. Gerade bei der GPL V2 von 1991 ist das für Unternehmen wichtig. Juristisch spricht man oft von einer Rechtseinräumung unter auflösender Bedingung. Nach § 158 Absatz 2 BGB.
Auflösende Bedingung, was heißt das für ein Unternehmen ganz praktisch im Alltag?
Das heißt, wenn Sie gegen die GPL V2 verstoßen, erlischt Ihr Nutzungsrecht. Automatisch. Sofort. Peng. Jede weitere Nutzung oder Verbreitung ist dann eine Urheberrechtsverletzung. Und das kann natürlich zu Unterlassungsansprüchen führen, vielleicht sogar Schadensersatz. Ein Risiko, das man wirklich nicht unterschätzen sollte.
Und die GPL V2 hat ja diesen starken Copyleft-Effekt. Was genau bedeutet der nochmal?
Das ist so ein Kernprinzip. Software unter GPL V2 muss, wenn man sie weitergibt oder bearbeitet, auch wieder unter der GPL V2 stehen. Das Ziel ist, den Code immer offen zu halten, zu verhindern, dass er in geschlossene, proprietäre Software eingebaut wird. Das unterscheidet sie ja stark von freizügigeren Lizenzen wie MIT oder Apache. Und dieser Copyleft-Gedanke, der kollidiert natürlich potenziell mit dem Ziel, KI-generierten Code vielleicht kommerziell und geschlossen zu nutzen.
Okay, jetzt wird's richtig spannend. Wir bringen beides zusammen, KI-Training und OSS-Code unter GPL-V2. Wo genau hakt es da urheberrechtlich? Der Artikel von Welser sagt ja, es gibt zwei kritische Phasen, Training und Output.
Ja, das ist eine gute Gliederung. Nach deutschem Urheberrecht, also speziell Paragraphen 69c, 69d Urheberrechtsgesetz für Computerprogramme, braucht man für bestimmte Handlungen die Zustimmung des Urhebers.
Fangen wir beim Training an. Wo ist da das Problem? Das reine Kopieren ist ja eine Vervielfältigung, klar. Aber das Training selbst?
Ja, das Sammeln und Kopieren für den Trainingsdatensatz ist Paragraphen 69c Nummer 1 UrheG eine Vervielfältigung. Das ist meist noch okay, wenn der Code öffentlich ist. Aber der eigentliche Trainingsprozess, da wird's knifflig.
Also dieses Anpassen der Gewichte im Modell, warum soll das eine Vervielfältigung sein? Der Code ist doch dann weg, oder nicht? In seiner ursprünglichen Form.
Nicht wirklich weg. Der Artikel argumentiert hier sehr pointiert. Auch das Einstellen dieser Gewichte ist eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigung. Warum? Weil das Modell ja lernt, die Struktur und oft spezifische Teile des Codes intern so abzubilden, dass es sie später reproduzieren kann. Die Art der Speicherung, Text oder Zahlen, also Gewichte, spielt fürs Urheberrecht keine Rolle. Schon das Tokenisieren und Vektorisieren sind ja Reproduktionsschritte. Das Training selbst ist dann quasi eine Verinnerlichung des Werkes und das ist eine zustimmungspflichtige Handlung. Das Modell enthält eine Art komprimierte, aber eben rekonstruierbare Essenz des Originals.
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Form der Speicherung ist egal. Okay. Und der Output, der Code, den die KI dann ausspuckt?
Da lauern weitere Fallstricke. Erstens, der generierte Code kann eine direkte Vervielfältigung sein, nach § 69c Nummer 1, wenn er identisch oder fast identisch mit Trainingsteilen ist. Es gibt ja Berichte, dass Copilot Code quasi 1:1 ausgibt. Zweitens, der Output kann eine Bearbeitung oder Umarbeitung sein, § 69c Nummer 2. Zum Beispiel Code in eine andere Sprache übersetzt oder stark umgebaut. Und bei Software wichtig, schon die Herstellung der Bearbeitung braucht die Zustimmung, nicht erst die Veröffentlichung oder Verbreitung.
Heißt es, das Risiko trägt nicht nur der die KI entwickelt, sondern auch das Unternehmen, das den generierten Code am Ende nutzt?
Ganz genau. Der Anwender des KI-Tools läuft Gefahr, unwissentlich Code zu nutzen, der eigentlich unter der GPL V2 steht oder sonst wie fremdes Urheberrecht verletzt. Das kann Riesenprobleme bei der Compliance geben, vor allem, weil ja oft gar nicht klar ist, woher der Codeschnipsel eigentlich kommt.
Damit sind wir bei der Kernfrage für jede Firma, die in dem Bereich arbeitet. Erlaubt denn eine Lizenz wie die GPL V2 dieses Training, diese Vervielfältigung durch Verinnerlichung?
Der Artikel sagt hier ganz klar nein. Die GPL V2 deckt das Training generativer KI nicht ab. Und dafür gibt es mehrere Gründe.
Welche sind das im Wesentlichen? Können Sie das kurz umreißen?
Also erstens, die Lizenz ist von 1991. KI-Training dieser Art gab es da einfach noch nicht. Ist also nicht erwähnt. Und Ziffer 4 der GPL V2 sagt quasi, was nicht erlaubt ist, ist verboten. Zweitens, Lizenzen legt man eher eng aus. Die GPL V2 erlaubt explizit das Ausführen des Programms, ja? Aber Training ist was anderes, was viel weitreichenderes.
Spielt da auch dieser Zweckübertragungsgedanke aus § 31 Absatz 5 UrHG eine Rolle? Den erwähnen Sie im Artikel ja auch.
Ja, genau. Der besagt vereinfacht, im Zweifel gibt ein Urheber nur die Rechte her, die für den ursprünglichen Zweck des Vertrags nötig sind. Und 1991 vor der Zweck der GPL V2, die Nutzung, die Weiterentwicklung, die Verbreitung der Software selbst. Aber sicher nicht das Training von KIs, um damit potenziell konkurrierende Werke zu schaffen. Das geht weit über den damaligen Zweck hinaus.
Und das Ganze kollidiert dann frontal mit dem Copyleft-Gedanken der GPL V2?
Ganz massiv. Wenn man mit GPL V2 Code eine KI trainiert, die dann Code ausspuckt, der nicht unter der GPL V2 steht, also zum Beispiel in proprietärer Software landet, dann hebelt das ja den Kernzweck der Lizenz aus, nämlich die Freiheit des Codes zu sichern. Der Nutzer des generierten Codes weiß vielleicht gar nichts von der ursprünglichen Lizenz. Das ist ein fundamentaler Widerspruch zur GPL-Philosophie.
Okay, also die Lizenz selbst gibt das Training nicht her. Was ist mit gesetzlichen Ausnahmen? Gibt's da vielleicht eine Schranke, die das Ganze doch erlaubt?
Der Artikel diskutiert ja sehr intensiv Text- und Data Mining, TDM. Das ist so ein bisschen die Hoffnung vieler, oder?
Das ist in der Tat die zentrale juristische Frage, an der viel hängt. Die EU hat TDM ja geregelt in der DSM-Richtlinie. Umgesetzt bei uns in Deutschland in § 44b UHG für kommerzielle Zwecke.
Was erlaubt denn diese TDM-Schranke generell? Wofür ist die gedacht?
44b erlaubt Vervielfältigungen von Werken, zu denen man legal Zugang hat, für TDM. Also für die automatisierte Analyse von Text und Daten, um daraus Infos zu gewinnen, Muster, Trends und so weiter. Aber ganz wichtig, der Rechteinhaber kann widersprechen, per Opt-out, am besten maschinenlesbar. Und die Kopien dürfen nur für TDM gespeichert werden, nicht für anderes.
So, und jetzt die Gretchenfrage. Passt das Training generativer KI unter diese TDM-Definition? Es geht ja nicht nur um Analyse, sondern darum, ein Modell zu trainieren, das dann selbst neue Werke erzeugt.
Genau. Hier wird's juristisch wirklich dicht, aber der Artikel argumentiert sehr überzeugend. Nein, das Training von generativer KI fällt nicht unter die TDM-Schranke, auch wenn der Wortlaut vielleicht erstmal passen könnte. Die Argumentation ist da vielschichtig. Sollen wir die Hauptpunkte mal durchgehen?
Ja, unbedingt. Das ist ja für die Risikobewertung von Unternehmen total entscheidend. Was spricht denn dagegen, TDM hier anzuwenden?
Fangen wir mal systematisch an. Die TDM-Schranken sind zwingend, ohne Vergütung für den Urheber. Das allein spricht schon für eine enge Auslegung. Die EU ging bei TDM davon aus, dass es nur minimalen Schaden verursacht. Steht so in den Erwägungsgründen der Richtlinie. Aber bei generativer KI, die ja Originalwerke ersetzen kann, stimmt diese Annahme einfach nicht. Der Eingriff in die Rechte ist potenziell viel, viel größer.
Das leuchtet ein. Die Prämisse von damals passt nicht mehr auf ChatGPT und Co. Und der Zweck der Regelung. Teleologisch, wie Juristen sagen.
Genau, die DSM-Richtlinie sollte ja das hohe Schutzniveau für Urheber wahren. Aber generative KI in der heutigen Form war bei der Verabschiedung noch gar kein Thema. Der Gesetzgeber hatte also gar nicht die Absicht, diese Technologie mit der TDM-Schranke quasi freizugeben und damit das Urheberrecht so stark einzuschränken. Es gab keine bewusste Entscheidung dafür. Ein Bundestagsbericht von Anfang 2023 zu TDM sah die Anwendungsfälle auch eher im medizinischen Bereich, mit geringerer Copyright-Relevanz.
Und historisch? Wie kam die Regelung zustande?
Die kommerzielle TDM-Schranke, also Artikel 4 der Richtlinie und 40b bei uns, kam erst spät rein und war anfangs nur optional geplant. Auch das stützt die These. Das war keine durchdachte Entscheidung, um generative KI zu erfassen.
Hat denn der neue EU-AI-Act was geändert? Der redet ja über Trainingsdaten.
Also ein wichtiger Punkt. Der AI-Act fordert Transparenz, ja, und Beachtung von Opt-outs. Aber er sagt auch ganz klar, in Erwägungsgrund 108. Er ändert nichts am Urheberrecht oder an der Auslegung der TDM-Schranken. Er schiebt das Problem also quasi weiter, löst es aber nicht. Die Unsicherheit bleibt bestehen. Und dann kommt noch dazu. Eine weitere Auslegung für KI-Training könnte mit höherrangigem Recht kollidieren. Zum Beispiel mit dem 3-Stufen-Test der Berner Übereinkunft. Der erlaubt Ausnahmen nur sehr begrenzt. Sie dürfen die normale Nutzung nicht beeinträchtigen. Aber KI-generierte Werke können ja Originale konkurrenzieren. Denken Sie nur an die Klage der New York Times gegen OpenAI. Das könnte die normale Werkauswertung schon beeinträchtigen.
Also ein potenzieller Konflikt mit internationalem Recht?
Genau. Und auch mit dem Schutz des geistigen Eigentums in der EU-Grundrechtecharta. Ein entschädigungsloses Training, das die Erstellung konkurrierender Werke ermöglicht, höhlt dieses Grundrecht vielleicht aus. All diese Punkte zusammen sprechen laut der Analyse im Artikel eben stark dagegen, dass die TDM-Schranke das Training legalisiert.
Gibt's da noch spezifisch deutsche Probleme bei der Umsetzung dieser TDM-Regel?
Ja, ein Detail bei Software. § 69d Absatz 4 UHG scheint TDM sogar für Bearbeitungen zu erlauben, also § 69c Nummer 2. Die EU-Richtlinie spricht aber nur von Vervielfältigungen. Der Artikel meint, man muss den deutschen Paragraphen hier einschränkend auslegen. Also nur Vervielfältigung für TDM ist erlaubt, keine Bearbeitung.
Und ganz praktisch für Firmen, kann man die TDM-Nutzung denn ausschließen? Durch Opt-out oder Vertrag?
Ja, die kommerzielle Schranke im § 44b ist dispositiv. Man kann sie vertraglich ausschließen, ob eine alte Lizenz wie die GPL V2, die TDM ja gar nicht kennt, automatisch als Ausschluss oder Opt-out wirkt, ist zwar umstritten, aber der Geist der GPL V2 spricht schon dafür, dass die Lizenzgeber einer solchen Nutzung widersprechen würden.
Puh, das ist wirklich komplex. Aber die Argumentation gegen TDM scheint doch sehr fundiert. Was heißt das jetzt ganz konkret für die Risiken eines Unternehmens, das KI-Tools wie Copilot nutzt oder vielleicht sogar selbst entwickelt?
Die Risiken sind nach dieser Analyse wirklich beträchtlich. Man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Erstens beim Training. Wenn man Modelle mit Code unter strengen Lizenzen wie GPL V2 trainiert, begeht man als KI-Entwickler wahrscheinlich eine Urheberrechtsverletzung, weil eben weder die Lizenz noch die TDM-Schranke das abdecken.
Und zweitens? Beim Output? Beim generierten Code?
Da liegt das Risiko dann vor allem beim Nutzer, also bei dem Unternehmen, das den Code einsetzt. Dieser Code kann ja Urheberrechte verletzen als unerlaubte Kopie oder als Bearbeitung von Trainingsdaten. Wie gesagt, es gibt Berichte über 1:1 Kopien. Wenn ein Unternehmen so einen Code nutzt, vielleicht sogar unwissentlich in einem kommerziellen Produkt, dann drohen Abmahnungen, Unterlassungsklagen, Reputationsschäden. Die fehlende Transparenz über die Herkunft des Codes ist hier wirklich ein massives Problem.
Gibt es denn überhaupt gangbare Wege für Unternehmen, diese Risiken zu minimieren, also wenn man nicht komplett auf generative KI für Code verzichten will?
Der Artikel bordet so ein paar Strategien an, aber ohne Risiko ist keine davon. Ein Ansatz wäre, nur Code fürs Training nehmen, der unter sehr, sehr freizügigen Lizenzen steht. MIT, Apache zum Beispiel, die Training erlauben oder zumindest kein strenges Copyleft haben und idealerweise auch kein TDM-Opt-out. Der Nachteil liegt auf der Hand. Das schränkt die Trainingsdaten massiv ein und das kann die Leistung der KI natürlich beeinträchtigen.
Und die andere Idee? Konsequent auf GPL setzen. Also Training nur mit GPL und Output auch GPL.
Das wäre der andere Gedanke, ja? Ein Modell nur mit GPL V2 Code trainieren und den Output dann auch konsequent unter die GPL V2 stellen. Damit würde man versuchen, dem Copyleft treu zu bleiben. Aber auch das ist rechtlich heikel, weil eben unklar ist, wie man die alte GPL V2 auf KI anwendet. Und praktisch ist es wahnsinnig schwer sicherzustellen, dass wirklich nur GPL-Code reinkommt und der Output dann auch korrekt lizenziert wird. Ein Restrisiko bleibt da auf jeden Fall.
Fassen wir die Erkenntnisse aus dem Artikel also für Sie zu sammeln. Open-Source-Software zu nutzen, gerade unter Lizenzen wie der GPL V2, um damit kommerzielle KI-Code-Generatoren zu trainieren, das ist nach aktueller deutscher und europäischer Rechtslage, wie hier analysiert, rechtlich sehr riskant. Vor allem die gesetzliche Ausnahme für Text- und Data Mining scheint diesen speziellen Fall eben nicht abzudecken. Für Unternehmen bedeutet das erhebliche Rechtsunsicherheit und ganz konkrete Haftungsrisiken. Das gilt für die KI-Entwickler genauso wie für die Anwender des generierten Codes.
Und diese ganze Situation wirft natürlich eine grundlegende Frage auf, über die Sie vielleicht im Nachgang mal nachdenken möchten. Die Technologie, also diese generative KI, hat die Rechtslage ja ganz klar überholt. Die basiert teilweise auf Lizenzen von 1991 und TDM-Regeln von vor dem großen KI-Boom. Wie müssten denn zukünftige Lizenzmodelle, vielleicht sogar Gesetze aussehen, um einerseits KI-Innovation weiter zu ermöglichen, andererseits aber die Rechte und auch die Absichten der ursprünglichen Entwickler, gerade in der Open-Source-Welt, mit ihrer besonderen Philosophie fair zu berücksichtigen? Brauchen wir da eine ganz neue Balance? Und wie könnte die konkret aussehen, um endlich Rechtssicherheit für alle zu schaffen? Für Entwickler, Nutzer und die Urheber.
Eine wirklich zentrale Frage für unsere digitale Zukunft. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser juristischen Tiefenbohrung begleitet haben. Bis zum nächsten Mal.